Podcast 110. Hier spricht die Polizei Schwaben-Nord.
Hallo zusammen bei Podcast 110, dem Podcast der Polizei Schwaben-Nord. Mein Name ist Markus Trieb, ich bin Pressesprecher des Polizeipräsidiums und darf mich heute mit Klaus Kratzer unterhalten. Er ist Kriminalhauptkommissar bei der Kripo Augsburg, aber am besten, du stellst dich kurz selber vor, Klaus.
Ja, hallo. Mein Name ist Klaus Kratzer. Ich bin seit über 40 Jahren bei der Polizei. Ich war 25 Jahre lang Jugendbeamter bei der Polizeiinspektion Augsburg 5 in Augsburg-Oberhausen. Ich habe das sehr gern gemacht. Dann bin ich seit 2009 bei der Kripo in Augsburg und mache nur noch so Präventionssachen. Ich bin viel an Schulen, aber auch mache viele Elternabende und mache in dem Sinne keine Sachbearbeitung mehr, sondern nur noch Prävention und mache das sehr gerne.
Also Prävention kann man kurz sagen, ihr beugt Straftaten vor, ihr klärt auf, damit Straftaten gar nicht passieren.
Ja, ich erzähle das Schülern immer gern so, wenn ich zum Zahnarzt gehe, wenn ich bereits Zahnschmerzen habe, dann ist es zu spät. Wenn ich aber vorher meine Zähne sauber pflege und gute Prophylaxe betreibe, dann kommt es erst gar nicht zu den Zahnschmerzen. Und so sehe ich das bei meinen Unterrichten. Wir werden natürlich nicht alle Schüler erreichen, aber doch den einen oder anderen, dass er merkt, okay, mit einem Mausklick kann ich den anderen zum Wahnsinn treiben. Und bevor geklickt wird, sollte ich überlegen, was ich da damit anrichten kann.
Man kann aber nicht nur mit Klicken etwas anrichten, sondern auch mit dem Smartphone. Wie du schon gesagt hast, bist du oft an Schulen unterwegs, du referierst vor Eltern und häufig geht es um das eine Thema, das alle bewegt, Smartphone. Und ich glaube, es fängt schon an der Grundschule an, dass die Frage aufkommt, sowohl bei Schülern als auch bei Eltern, ist es eigentlich schon so weit, dass das Kind ein eigenes Smartphone bekommt? Was sagst du dazu?
Ja, das ist eben das Problem. Ich mache es jetzt, wie gesagt, seit über 20 Jahren und stelle fest, dass die Kinder immer noch früher an die neuen Medien herangeführt werden. Das Smartphone hat so vor gut 10 Jahren Einzug gehalten und am Anfang war es so, dass so 6-7-Klässler dieses Teil hatten und jetzt stelle ich fest, ich war erst in der 2. Klasse, da hatten von 19 Kindern 11 bereits ein hochtechnisches Gerät, also sprich ein Smartphone, und Smartphone wird von den Eltern oft verwechselt mit Telefon. Ein Smartphone ist ein Minicomputer, den das Kind mit in der Tasche trägt und mit der großen Welt da draußen verbunden ist, und das sehe ich als große Gefahr. Das unterschätzen auch die Eltern, dass sie gar nicht abchecken, wie ihr Kind eigentlich da unter Umständen gefährdet ist, weil es eben online ist und mit der guten Welt da draußen oder mit der schlechten Welt da draußen verbunden ist. Und das wird oft nicht in Relation gesetzt mit dem richtigen Leben. Ich erkläre es immer so, wenn das Kind mit 19 Jahren bereits so ein Gerät hat, dann ist das Kind einfach oft überfordert mit diesem Gerät, weil das kann nun nicht abschätzen, wenn es nicht einmal die Erwachsenen können, dass einer, der mit dem Kind Kontakt aufnimmt und sich als gleichgeschlechtlich und gleichaltrig ausgeht, dass das ein Schmutzbuckel ist, der viel, viel älter ist und das Kind reinlegen will. Und diese Typen, also diese Schmutzbuckel, wie ich sie immer gern nenne, die treiben sich natürlich dort drum, wo die Kinder sind. Auf Plattformen wie TikTok, auf YouTube, auf vor allem Instagram. Dort, wo halt auch Kinder und Jugendliche unterwegs sind. Das ist auch natürlich, ich sage immer, wenn einer ein Kind ansprechen will, also im realen Leben, der geht nicht vor an Altersheim, der geht an eine Schule oder geht dann zum Spielplatz. Und genau so müssen das die Eltern auch sehen. Die Eltern wollen natürlich ihre Kinder oft nur was Gutes tun damit, weil es jeder hat, und dem Kind sowas geben. Aber in dem Alter mit 8, 9 Jahren spielt man Lego und nicht Smartphone.
Okay, ja, bei uns war das so, man ist in dem Alter Grundschule allein zum Spielplatz geschickt worden und da hieß es, geh fei mit keinem Fremden mit und unterhalte dich auch mit keinem Fremden. Und jetzt haben die Kinder ein Smartphone in der Hand und da fehlt wahrscheinlich dieses, sprich mit keinem Fremden, oder?
Kann das sein? Genau, weil das Kind das gar nicht abschätzen kann. Das kriegt über die WhatsApp die Nachricht, hallo, wer bist du? Völlig unverfänglich, und das Kind schreibt nur ganz unbedarft zurück, ja, ich bin der Pascal, wer bist du? Und so kommt der erste Kontakt zustande, und diese Leute haben da Erfahrung, die nehmen Kindersprache. Das erblickt nicht, dass sich dahinter ein ganz anderer verbirgt, kann es eigentlich gar nicht, weil das Kind damit einfach schlichtweg überfordert ist. Und es ist ja nicht nur so, dass die Kinder von Erwachsenen da irgendwie angemacht oder angebaggert werden, auch was sie gegenseitig betreiben. Das schlägt manchmal wirklich Wellen, das ist Wahnsinn. Also die Kinder mit peinlichen Bildern, die sie verschicken von anderen, mit wirklich üblen Kommentaren. Ich kenne 12-jährige Mädchen, die finden es nicht arg witzig, wenn sie zu Hause sitzen und eine ganze WhatsApp-Gruppe schreibt, Entschuldigung, wenn ich so sprich, aber du Schlampe oder du fette Sau oder du Hure. Und das machen die unverblümt und in einer Art und Weise, dass es mir manchmal als nach über 40 Jahren Polizeidienst die Sprache verschlägt.
Welche Erklärung gibt es eigentlich dafür, dass man über soziale Netzwerke, übers Handy mobbt?
Die Erklärung, also die ist meines Erachtens so, gemobbt oder fertig gemacht wurde eigentlich schon immer. Aber das Phänomen des Cybermobbings begründet sich darin, wenn ich in einer normalen Auseinandersetzung, in einem normalen Streit jemanden überst beleidige und sehe in sein Gesicht, dass ich ihm wirklich wehgetan habe. Wenn ich ein bisschen sowas habe wie Empathie, also wenn ich mich reinversetzen kann in ein Opfer, dann merke ich, ich habe überzogen und höre auf. Beim Cybermobbing wird das komplett ausgeschalten. Ich beleidige in einer Art und Weise hemmungslos und kriege gar nicht mit, wie ich den anderen eigentlich treffe dabei. Also dieses empathische Verhalten wird komplett ausgeschalten. Und was noch dazu kommt, das muss man jetzt ehrlich einfach auch mal ansprechen, Kinder kriegen das auch von Erwachsenen seit 3-4 Jahren auch wirklich mitgeteilt, wie das geht, wenn man so diese sozialen Netzwerke anschaut, diese Hassgeschichten, diese übelsten Beleidigungen hemmungslos machen den Kindern ja die Erwachsenen vor. Und die sehen das dann natürlich auch und haben gar kein Unrechtsempfinden mehr, wenn ich übelste Ausdrücke oder wenn ich zum Beispiel, was ich erst gehabt habe in der Schule, da wurde einer auf der Toilette mit einem kleinen Videoclip heimlich gefilmt und das wurde dann bei WhatsApp eingestellt und die ganze Schule hat sich kaputt gelacht, aber der Betroffene natürlich nicht. Und wenn ich dann in die Schulen gehe und sage, hey Leute, misst ihr eigentlich, was ihr mit sowas anrichtet, dann sagen die zu mir, das ist doch nur Spaß. Das kommt immer wieder und dass das eben kein Spaß ist, dass das den anderen, ich habe wirklich auch Schüler, die gehen nicht mehr in die Schule, weil solche Videos von ihnen über diese Gruppen verteilt wurden. Diese Schüler gehen durch die Hölle. Und man muss denjenigen, die das machen, das habe ich vorhin gemeint, dass ich vorher schon in die Schulen reingehen will, bevor die den Mausklick, ich meinte mit Mausklick schon das Smartphone auch, dass die vorher überlegen, was ich damit anrichten kann. Und da muss ich sagen, haben wir eigentlich ganz gute Erfolge. Da haben wir den von der Polizei her auch den strafrechtlichen Hintergrund. Natürlich kann ein Kind erst ab 14 bestraft werden, aber ich sage denen wirklich auch ganz ehrlich, dass man hier auch mal damit rechnen muss, dass das Handy weg ist.
Genau, weil es dann Tatmittel ist,
ja, genau,
wenn der nicht verurteilt
genau,
wird.
Ganz genau. Und das ist wirklich auch eine Geschichte. So ein Handy, also ich nenne es jetzt Handy, heißt natürlich Smartphone, hat nicht nur die Eigenschaft, dass ich Spaß damit habe, sondern dass ich auch eine Verantwortung habe. Und jetzt sind wir wieder so weit, wie will ich mal 8-Jährigen schon eine Verantwortung in dem Sinne darüber geben, wenn er noch gar nicht weiß, was er eigentlich damit anrichten kann. Und deswegen, die Kinder werden immer jünger und es ist zu früh, wenn man schon in der Grundschule ein Smartphone hat und es besteht auch überhaupt kein Grund dafür, weil das nicht notwendig ist. Ein Kind ab der Mittelstufe, ab der 5. Klasse wird unbedingt so ein Teil wollen, aber da ist es früh genug und nicht mit 7 und mit 8 Jahren. Also das wird, ich habe festgestellt, die werden immer jünger und die Eltern sind immer noch, ja, sind da wirklich manchmal auch naiv und denken, ja, da kann schon nichts damit passieren. Wenn dann das Kind in den Brunnen gefallen ist, also sprich, wenn es dann schiefgegangen ist, dann ist ein großer Aufschrei da und alle sollen sofort reagieren. Aber wir weisen immer darauf hin, dass das einfach schon schiefgehen kann, indem dass das Kind einfach Gefahren noch gar nicht so einschätzen kann und auch mit diesem Spaßfaktor oft die Möglichkeit hat, solche Bilder, solche Kommentare weiterzureichen, ohne vorher nachzudenken, weil das Kind einfach zu jung ist.
Und was rätst du dann den Eltern? Wie kann man ein guter Begleiter sein für seine Kinder im Umgang mit neuen Medien, mit dem Smartphone?
Ja, und das ist ganz wichtig, dass die Eltern das Kind begleiten, und das ist Arbeit. Ich sage immer, ich will heutzutage nicht mehr in der Haut von Eltern stecken, nicht weil ich Angst davor hätte, weil das ist nicht damit getan, eine Hardware zu kaufen, also sprich das Smartphone zu kaufen und dann sagen, mach mal. Das heißt, ich muss eigentlich fast täglich einfach mal drüber schauen, mit wem hat mein Kind Kontakt, hast du ein Problem, hat dich schon mal jemand was Gemeines geschrieben, und dann habe ich das große Zauberwort Vertrauen. Das Kind braucht dringend Vertrauen zu den Eltern, weil oft gehen die Kinder, also das sind so Erfahrungen, die mir Kinder schildern während des Unterrichts, oft geht das Kind nicht zu den Eltern, weil es Angst hat, dann das Smartphone abgenommen zu bekommen von den Eltern. Das Gegenteil sollte der Fall sein. Die Eltern sollten ein guter Begleiter sein und sollten dem Kind immer mitteilen, du darfst auch kommen, wenn du mal ein Problem hast mit dem Teil. Das nenne ich ein Begleiter. Und man muss auch technisch sie ein bisschen schlau machen, dass man mal den Verlauf anschaut, dass man mal die WhatsApp-Gruppen durchschaut. Und das hat nichts mit Kontrolle zu tun, sondern das ist ein Erziehungsauftrag, den die Eltern einfach gegenüber dem Kind haben. Das Schlimmste, was ich bisher gemerkt habe, ist, wenn die Kinder das Gefühl haben, meine Mama, mein Papa kümmert sich nicht drum. Also wenn man den Kindern, das klingt jetzt ein bisschen geschwollen, was ich sage, aber das, wenn man den Kindern mitteilt, ich mein's dir nur gut, ich will dir nur das Beste, ich will dich nicht kontrollieren, sondern ich will dich mit dem Umgang mit diesen neuen Medien begleiten, dann kommt auch beim Kind an, ja, meine Mama, mein Papa, die meinen es mir gut, und dann bin ich auch ein guter Begleiter. Natürlich, umso älter das Kind wird, umso mehr muss ich auch ein bisschen aufmachen. Das bedeutet, ich kann nicht mehr 16-, 17-Jährigen ständig ins Smartphone schauen. Das geht nicht. Aber mal 8- und 9-Jährigen schon. Die Kinder müssen begleitet werden. Umso jünger sie sind, umso genauer muss drauf geschaut werden.
Also wie in allen Situationen, wenn man ein Kind erzieht, am Anfang sehr, sehr eng begleiten und dann einfach immer längere Leine, und weil das Kind ja selbstständiger wird, oder?
Weil sonst wird es nämlich nicht selbstständig. Ja. Man muss dem Kind schon zutrauen, dass wenn es älter wird, dass es auch Gefahren besser einschätzen kann. Aber auf der anderen Seite, wenn ich dann sehe, dass 14, 13, 14-jährige Mädchen, aber auch Buben auch, aber Mädchen hauptsächlich auf Instagram oder TikTok sich wirklich halbnackt präsentieren, das ist ja wirklich auch die Steilvorlage für die Schmutzbuckel. Auch da muss man mit den Kindern reden, dass man mal drüber schaut, zeigen wir mal die Bilder auf Instagram. Ja, sag mal, du kannst dich da nicht mit BH einstellen, tu das Bild raus. Also, dass man da auch nicht scheut, sich davor klar Tacheles zu reden mit den Kindern, sowas ist ein No-Go. Also das gebe ich immer auch ganz unverblümt bei den Elternabenden weiter, weil die oft völlig unbedarft sind und sagen, mein Kind macht sowas nicht. Wenn ich schaue, dass 70% fast der 12- bis 19-Jährigen regelmäßig Pornofilme anschaut und die Eltern haben keine Ahnung davon, dann frage ich mich, was kriegen unsere Kinder und unsere Jugendliche für ein Verhältnis zur Sexualität, wenn sie nachmittagweise wirklich diese Pornos sich reinziehen. Das ist auch ein Bereich, wo Eltern wirklich genau hinschauen müssen, auch zu Hause aufs WLAN mal eine Filterschutzsoftware legen, dass gewisse Seiten einfach nicht anzuwählen sind. Und eine ganz große Botschaft, wie kann ich mein Kind begleiten, kein Bildschirm bitte mit aufs Zimmer geben, mit ins Schlafzimmer. Das Smartphone ist kein Wecker. Wenn das Kind ein Smartphone hat, dann soll es bitte, wenn es ins Bett geht, dieses Teil Mama und Papa abgeben und in der Früh kann es es wieder haben. Da bin ich auch wirklich rigoros.
Also man merkt schon, ganz klare Regeln einführen.
Ganz klar.
Ganz offen, das auch kommunizieren, genau. Nicht heimlich.
Genau.
Und dann ist das wie alles andere im Leben eines Kindes. Es gibt halt mehr Regeln, dass man was darf. Und aber das halt klar kommunizieren und auch vielleicht die Hintergründe erklären, warum man so darauf
Nicht pocht. Bloß anordnen und sagen, das mache ich, sondern man muss schon mit dem Kind reden. Aber ganz wichtig ist, diese Grenzen bei diesem Smartphone und den neuen Medien sind noch exakter zu ziehen, wie, jetzt sage ich es mal in Anführungsstrichen, im normalen Leben. Auch da muss man noch konsequenter sein, dass das Kind spürt, meine Mama, mein Papa guckt drauf.
Kommen wir eigentlich schon zum letzten Punkt, weil man merkt ja ständig, was du jetzt gerade alles erzählst. Das erzählst du nicht, weil es in irgendeinem Buch, in irgendeinem Nachschlagewerk drinsteht, sondern du hast das ja alles aus der Praxis. 1:1 ungefiltert von Lehrern, von Schülern, von Eltern. Du bist regelmäßig in den Schulen unterwegs. Welcher Fall, kann man vielleicht noch einen herauspicken, hat dich besonders nachdenklich gemacht? Was gibt's da?
Ja, da fällt mir ein Fall von der 6. Klasse ein. Wenn man Opfer von Cybermobbing wird, das kann wirklich den Stärksten der Klasse treffen. Also das muss jetzt nicht der typische Opfertyp sein. Der Felix ist wahllos rausgesucht worden. Und dann haben die zunächst 2, 3 von seiner Klasse, das war der Realschule, haben die völlig harmlos einmal angefangen, ja, du Spacko und solche Dinge, wenn man das jetzt als harmlos bezeichnen kann. Aber das war am Anfang so Beleidigungen, der Felix hat ein bisschen zurückgeschrieben, aber ganz wenig. Und dann haben die richtig Spaß bekommen, den Felix fertig zu machen. Der Felix hat eine sehr helle Hautfarbe, dann haben sie ihn immer wirklich als Albino bezeichnet und lauter so Schmann. Also sie haben ihn wirklich ganz übelst beleidigt und dann wurde das immer schlimmer und sogar die Mädchen haben mitgemacht. Und die Lehrerin hat mich dann gerufen, die waren im Schullandheim, weil der Felix war dann wirklich, der wollte dann aus der WhatsApp-Gruppe rausgehen, aber so einfach ist es nicht, weil wenn er aus der WhatsApp-Gruppe rausgeht, gehört er nicht mehr zur Gruppe dazu. Also einfach rausgehen ist nicht so einfach. Ich habe mir auch die Chatverläufe angeschaut, das waren dann Beleidigungen, die gingen wirklich unter die Haut. Und eigentlich, wenn man ehrlich ist, hat der Felix gar nichts gemacht. Der hat nur einmal ein bisschen zurückgeschrieben und die anderen haben Spaß gehabt. Und umso mehr er sich dann aufgeregt hat, umso mehr haben sie die reingesteigert. Und dann am Schluss ist es so schlimm geworden, dass der Felix sogar wieder eingenäst hat. Also zu Hause, der hat dann es nicht mehr halten können. Und dann hat mich eben die Lehrerin gerufen, ob ich da mal was mit den Schülern, so einen Workshop veranstalten könnte. Und ich habe dann zum Felix gesagt, ich helfe dir. Jetzt gehst bitte mal vor deine Klasse hin und sagst dir mal, wie schlecht es dir geht, dass die mal sehen, also auch wirklich mal bildlich, was ich vorher gesagt habe, dass die das Opfer auch mal sehen. Mhm. Und ich habe mich dann hinter den Felix hingestellt und das hat mich wirklich sehr bewegt. Der hat keinen Satz rausgebracht. Der hat angefangen, ihr seid so gemein, aber jetzt kann ich nicht mehr. Und dann habe ich gesagt, seht ihr Leute, was ihr da anrichtet. Und dann sind 2 von dieser Klasse aufgestanden, mit die Schlimmsten. Das habe ich bisher echt noch nie erlebt. Die 6. Klasse, die sind 12 Jahre alt, haben einen Felix in den Arm genommen und haben mit ihm geweint und haben gesagt, das haben wir nicht gewusst, was wir da gemacht haben. Und das ist für mich wieder ein Zeichen, dass komplett dieses Unrechtbewusstsein mit Cybermobbing ausgeschalten wird, weil wenn der Felix daheim in seinem Zimmer gesessen ist und von 20 Leuten diese Beleidigungen bekommen hat, haben die das gar nicht mitgekriegt und schon lange vergessen gehabt. Mhm. Und das macht die Sache so dramatisch. Gott sei Dank hat der Felix seine Mama eingeschalten, weil es gibt viele, die das gar nicht machen, weil sie eben Angst haben vor den Eltern oder sich auch schämen. Und die Mama hat die Lehrerin eingeschalten und wir konnten das wirklich auch schaffen, dass die aufgehört haben. Und dem Felix ging es eigentlich dann relativ schnell besser. In der Klasse hat es so einen kleinen Ruck gegeben. Ist jetzt ein bisschen vereinfacht dargestellt, was ich da gemacht habe. Das waren schon ein paar Doppelstunden, die wir da braucht haben, um den Kindern ins Bewusstsein zu rücken. Und jetzt betone ich das Wort Kinder, weil die sind halt mit 12 Jahren noch Kinder, ins Bewusstsein zu rücken, was ich eigentlich mit solchen angeblichen Spaßkommentaren anrichten kann.
Ja, dann sage ich vielen herzlichen Dank, Klaus, für die Einblicke, die du uns gewährt hast, für die ganzen Hintergrundinformationen und für die Tipps, glaube ich, wo jedes Elternteil gut gebrauchen kann, damit das Kind weder Opfer wird noch Täter.
Genau. Der Übergang ist übrigens fließend. Ganz viele, die Opfer wurden, sind dann gleichzeitig auch Täter worden. Und hauptsächlich aus diesem Grund, weil sie Angst haben, wenn sie nicht mitmachen, werden sie wieder Opfer.
Und gute Internetseiten zu diesem Thema stellen wir natürlich wie immer online zu diesem Podcast. Also nochmal herzlichen Dank, Klaus.
Gerne.
Und bis zum nächsten Mal hier bei Podcast 110.